Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, da bin ich wieder. Die Nabelshow aus dem unterfränkischen Auslandsstudio. Ich bin neulich gefragt worden, nach den Ortsnamen, was denn das ist, dieses Werneck. Ja, für die Leute, die tatsächlich, für die Höris, die noch nicht so lange dabei sind, die frisch dazugezogenen, die Nike schmeckten, nein, die neuen Höris, die neueren, erkläre ich es an dieser Stelle nochmal, die Leute, die schon von Anfang an dabei sind und gutes Gedächtnis haben, wissen das. Ich bin Felo. Das erstmal das habt ihr aber auch schon, glaube ich, aus der Ansage gehört. Und normalerweise lebe ich in Köln, bin mittlerweile durch Krankheiten und alles Mögliche Frührentner, habe viel Zeit. Und wenn ich viel Zeit habe, besuche ich dann auch gerne meine Familie, meine Eltern, und zwar im unterfränkischen Werneck, denn da komme ich her. Das liegt zwischen Würzburg und Schweinfurt. Würzburg sollte vielleicht ein Begriff sein. Franken, nördlicher Zipfel von Bayern. Main, das sollte reichen. Und Werneck, das ist ein kleiner Ort. Das ist ein Markt, also schon ein größerer Ort, wurde in den 80ern von der Großgemeinde zum Markt aufgestuft. Ich erinnere mich noch daran, an dieses große Ereignis. Können wir jetzt unser Gemüse am Sonntag auf dem Marktplatz verkäffen und so. Da waren Fragen, die Werneker Dorfbevölkerung umgetrieben hat. Denn zu Werneck gehören ja auch noch mehrere Gemeinden außerhalb. Rundelshausen, Eckertshausen, Stettbach. Wunderschöne Namen, über die ihr wahrscheinlich beim letzten Mal gestolpert seid. Zeutzleben, Etleben oder wie es dann auf Fränkisch eben heißt, Zeutzlum. Ja, und Werneck hat eine über 800-jährige Geschichte. Ich werde mal ein paar Schritte gehen und vielleicht dann an die eine oder andere Stelle kommen. So, das Tor quietscht. Dieses Tor quietscht schon immer. Und wir haben uns sehr lange gebraucht, um uns daran zu gewöhnen, dass nach dem Tor quietschen nicht sofort das aufgeregte und erboste Bellen von unserem Hund folgt. Das ist echt schon, mein Gott, über 20 Jahre her, dass die Trixie nicht mehr lebt, aber irgendwie erwartet man dieses Geräusch immer noch. Ich mache jetzt einen kleinen Spaziergang. Wenn ihr schon länger diesen Podcast hört, dann kennt ihr das auch. Ich habe schon ein paar Mal so ein paar Spaziergänge hier durch Werneck gemacht und ein bisschen was dazu erzählt. Das mache ich jetzt auch. Es gibt da nämlich eine schöne Stelle, da ist mir neulich eine ganz eigenartige Kindheitserinnerung gekommen. Das ist gar nicht so weit weg von hier, das ist nur eine Straße weiter. Und jetzt mal schauen. Aha, vor mir gehen Menschen entlang. Ist immer ein bisschen unangenehm. Ich kann mich da komischerweise, ich mache das jetzt schon so lange, dass ich Podcasts beim Spazierengehen oder draußen aufnehme, und irgendwie ist es immer noch seltsam, wenn man redet und Leute schauen einem zu, weil ich ja kein Mikro in der Hand habe, sondern ein Ansteckmikro, und das sieht man nicht so sofort. So, ich bin jetzt hier an der ehemaligen Hauptstraße, zumindest dachte ich immer, dass die so hieß. Die hieß wohl früher auch so. Das ist die Straße, die von Richtung Stettbach, Rundelshausen, Schlerit herkommt, von Norden in den Ort führt. Dann geht es bergab Richtung nach Süden, Richtung Schloss. Das Schloss ist das ehemalige. Das ist die ehemalige Sommerresidenz der Würzburger Bischöfe. Das Schloss Werneck ist ein barockes Schloss. Ja. Hallo. Und da habe ich auch schon sagen gelernt. Jetzt kommen wir an einer Straße, die heißt Richtplatz. Und hier passieren eigenartige Dinge mit meiner Erinnerung. Warum das Richtplatz heißt, da komme ich gleich noch dazu. Aber jetzt muss ich euch erstmal eine ganz, ganz eigenartige Erinnerung mit euch teilen. Wie soll ich euch das erklären? Ist gar nicht so einfach. Denn das, was jetzt hier gerade mit mir passiert, wenn ich durch den Richtplatz gehe, ist vielleicht vergleichbar wie das, was neulich stattgefunden hat, als ich in meinem Kopf stattgefunden hat, als ich auf dem Friedhof war und dort die ganzen Geschichten und Podcasts und Hörbücher habe aufleben lassen, die in meinem Kopf diesen Kölner Nordfriedhof belebt haben. Hier diese kleine Straße, das ist nur ein Stück bis zur nächsten Kreuzung. Es ist eine Wohngegend, links und rechts sind Häuser mit Vorgärten. Auf der linken Seite der Straße, die relativ schmal ist, da können keine zwei Autos nebeneinander fahren. Auf der linken Seite ist ein schmaler Gehsteig, auf der rechten Seite sind einfach Gärten, Häuser, hohe Hecken. Man kann also in die meisten Gärten nicht hineinschauen, was ich ehrlich gesagt sowieso nicht will. Und über mir fliegen viele Spatzen und Schwalben herum. Das ist auch schön. Da vorne hält jetzt ein Auto, das ist schwierig. Was jetzt hier gerade mit mir in meinem Kopf passiert, ich gehe in meinem Kopf als, wie alt könnte ich gewesen sein, lass mich 10 Jahre gewesen sein, vielleicht 8 Jahre, als 8-jähriges Kind durch eine tiefe Schlucht. Ich bewege mich am Rande einer sehr tiefen, steilen Schlucht. Am Rande einer Felswand, einer steilen Felswand, auf einem schmalen Grat, der ungefähr 80 cm breit ist, denn das ist in etwa, würde ich sagen, die Breite dieses Gehsteigs. Direkt neben mir geht die Steilwand steil empor bis in den Himmel, kein Ende nach oben, und direkt rechts neben mir geht steil bergab, kein Ende nach unten zu sehen, kein Boden, eine bodenlose Schlucht. Und auf der anderen Seite ist ebenfalls eine Felswand mit einem sehr viel schmaleren Grat, der nur ein paar Zentimeter breit ist. Das ist eigentlich nur das sind die Steine am Rand der Straße, diese Befestigung, der Rinnstein. So heißt das, Rinnstein. Ja. So. Die lauten Drachen, die hier durch diese Schlucht fliegen, vielleicht sind es auch Flugzeuge oder, das ist schwer zu sagen, was ihr da hört, wenn es an mir vorbeirauscht, das sind fliegende Gefährte, die durch diese Schlucht fliegen, vor denen man sich in Acht nehmen muss, wenn man als einsamer Wanderer durch diese fantastische, märchenhafte Gebirgsschlucht geht. Denn egal ob hier, auch wenn jetzt hier zum Beispiel wie an dieser Stelle direkt ein Garten ist und es offen ist, man kann sich nur an die Wand drücken, um diesen Drachen zu entkommen. Man darf nicht auf der Straße gehen, denn da gibt es keine Straße. Man stürzt ab. Das ist tatsächlich wahrscheinlich eine Fantasie, die wir Kinder uns aufgebaut haben, um auf den Gehsteig zu gehen. Es ist etwas, was ich seit meiner Kindheit auch wirklich nicht gerne mache, auf der Straße zu gehen. Wenn es Gehsteige gibt, gehe ich auf den Gehsteigen. Die komische Angewohnheit, auf der Straße zu laufen, wann immer möglich ist, ist für mich eine komische Angewohnheit, weil ich mich selbst so konditioniert habe, aber das einfach auch gelernt habe. Oh, hier komme ich bei dem Briefkasten mit den Bremer Stadtmusikanten vorbei. Hier dahinter dieser, im Moment ist es gerade wieder für einen kurzen Moment eine hohe Hecke, ist das Haus von den 4 Bremer Stadtmusikanten. Und da wird es durch die hohe Hecke nie so richtig gesehen haben, sondern nur durch das Tor. Und das Haus bunte Farben hatte und Schindeln und Dachziegeln, alles ein bisschen märchenhaft war. Und uns gesagt wurde, da sind die 4 Bremer Stadtmusikanten, haben wir das wirklich, also ich zumindest, das für das Haus mit den 4 Bremer Stadtmusikanten gehalten, dass direkt neben dem Tor ein schöner hölzerner Briefkasten hängt, auf dem die 4 Bremer Stadtmusikanten reliefartig geschnitzt sind. Das habe ich Jahrzehnte später erst entdeckt, sagte, ach, deswegen. Ja, das Haus mit den vier prima Stadtmusikanten. Dein Vorbau und allem. Also es ist schon ein Märchenhaus immer gewesen. So, und nun bewege ich mich weiter durch diese Schlucht, muss mich an den Rand entlang drücken. Würde ich die Schlucht überqueren wollen, denn das musste man manchmal, aus Gründen, die eigentlich niemand versteht, weil es gibt auf der anderen Seite nichts, wo wir hätten hinwollen, dann mussten wir schwebende Brücken finden. Schwebende Brücken konnten sein. Schwebende Trittsteine wie Gullideckel, die man von einem zum nächsten hüpfend erreichen konnte. Oder Ausbesserungsstreifen im Teer. Das waren dann Hängebrücken, über denen konnte man rübergehen. Man musste natürlich aufpassen, dass die Drachen einen nicht erwischen, also dass kein Auto kommt. Wir waren da sehr brav als Kinder. Aber diese Straße zu überqueren, das ging nur auf solchen Hängebrücken. Hängebrücken waren eine der großen Fantasien, die wir als Kinder hatten. Schluchten waren eine dieser großen Fantasien. Tatsächlich wäre die Vorstellung heute für mich, mich in einer tiefen Schlucht, am Rande einer Schlucht zu befinden, eher schrecklich. Das Steilwandklettern, Bouldering ist eine furchtbare Vorstellung. Aber als Kind war die Fantasie eines steilen Grates und eines Vorsprungs, eines Wegs, der sich ein Absatz an dieser Schlucht entlang führt, eine der fantastischen Fantasien, die ich, keine Ahnung aus welchen Comics oder Büchern ich das hatte, aber das hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt und wir haben uns diese Fantasie aufgebaut und in dieser Straße hier, in diesem Stück Straße, das wir oft zurückgelegt haben, weil das der Weg zu unserer Oma war, nachdem wir meine Oma und meine Eltern, hier wird's laut, damals die Häuser getauscht haben. Nach dem Tod meines Opas hat meine Oma alleine gewohnt und ist in dem großen Haus mit dem Garten. Es war einfach zu viel und dann meine Eltern mit vier kleinen Kindern hatten da mehr. Herrgott, nochmal, muss der jetzt hier langfahren? Muss der so laut sein dabei? Ein besonders lauter Drache, der schnauft und keucht und nicht mal besonders interessant aussieht. Einfach nur groß und weiß. Ein Lieferdrache scheint das zu sein. Ja. Auf jeden Fall sind wir diesen Weg sehr oft zurückgegangen. Und meistens haben wir an dieser Kreuzung hier auch die Straße, also die Schlucht überquert. Weil wenn wir hier an der Kreuzung Richtplatz Antonio-Bossi-Straße nach rechts gehen, dann kommen wir schon zum Ortsrand. Das ist tatsächlich alles hier sehr am Ortsrand. Also das Haus, wo wir heute wohnen, seit 1980 dürften wir umgezogen sein. Das liegt direkt am Ortsrand, direkt vor unserem Haus gehen die Felder an und man blickt zum Wald runter. Schön am Abend die Sonnenuntergänge. Das ist hier eine der schönen Stellen in Venedig, wo man den Sonnenuntergang sehr schön sehen kann. Und nirgendwo hin. Warum gehe ich jetzt eigentlich gerade hier lang? Ich wollte ja eigentlich die Straße weitergehen. Ich wollte noch mal kurz hier einen Blick auf die Landschaft werfen, weil mir das immer gut tut. Meistens sind wir auch von hier überhaupt erst gekommen. Irgendwann haben wir gemerkt, dass wir tatsächlich nicht vor dem Haus nach rechts die Straße entlang, dann wieder rechts und noch mal rechts mussten. Einmal um den Block herum, wenn wir zu unserer Oma gehen konnten, sondern dass wir auch einfach nach links, ein bisschen am Rand vom Grundstück unseres Nachbarn entlang, an den Feldern entlang und dann hier einbiegen und dann eben an besagte Kreuzung Richtplatz Antonio-Bossi-Straße kommen. Richtplatz heißt das deswegen, weil die Straße, in der wir wohnen, tatsächlich bis in die 70er Jahre Richtplatz hieß. Das musste 60er oder 70er Jahre gewesen sein, als das umgenannt wurde. Denn einer der Nachbarn, das war der Dr. hier aus dem Ort, der war der Meinung, dass der Name Richtplatz als Adresse für den beliebten Arzt im Ort. Irgendwie ist ein Arzt und Richtplatz galgen, das kommt nicht so gut. Mir hat man als Kind immer gesagt, die Straße, in der wir wohnen, hieß früher Galgenleite und wäre dann umbenannt worden. Da ist wieder dieser laute Drache. Was schnurrt der so laut? Wenn der jetzt auch noch hierher kommt, dann schreie ich und vertreibe ihn mit wildem Kriegsgebrüll. Nein, der biegt ab. Furchtbar. Dass diese E-Autos lauter sein können als so eine Diesellok. Schrecklich. Denn hier oben stand im Mittelalter der Galgen. Und zwar wahrscheinlich wirklich genau da, wo heute unser Haus, unser Garten steht, müsste sich im Mittelalter der örtliche Richtplatz befunden haben. Also der Platz, an dem Gericht gehalten wurde und Verbrecher an den Galgen aufgeknüpft werden. Wir haben schon überlegt, ob wir anstelle der Bäume, die in letzter Zeit alle gefällt werden mussten, weil sie alle alt und morsch waren oder umgestürzt sind. Es ist echt schade, wie viele Bäume wir in den letzten Jahren verloren haben. Es ist halt alles sehr alt gewesen. Ob wir dann einen Galgen in den Garten aufstellen, einfach so aus historischen Gründen. Es hat nicht so viel Begeisterung in der Familie hervorgerufen. Ich fände es schön. Aber mein Gott, ja, was ich ja alles schön finde. Ja, gut. Und dann wurde das die Straße aber komplett umbenannt und die Parallelstraße, eine Straße weiter, heißt jetzt Richtplatz. Es gibt da keinen Platz. Das ist mir neulich erst aufgefallen. Ich war so drauf fixiert, dass die Straße auch am Richtplatz heißt, was sie nicht heißt. Die Straße am, wenn sie am Richtplatz hieße, würde es ja noch Sinn machen, weil es ja die Parallelstraße ist, die am ehemaligen Richtplatz vorbeiführt. Das ist ja wirklich nur ein Haus, quasi ein Grundstück weiter. Aber die Straße heißt Richtplatz. Nur gibt es hier nirgendwo weit und breit einen Platz. Wenn man sich das also fragt, was das für einen Sinn macht, muss man in die Historie von Werneck zurückschauen, dass bis ins Mittelalter zurückgehend reicht. Und da war hier früher der Galgen gestanden. So. Und dieser Richtplatz, der kein Platz ist, sondern nur eine schmale Straße, das ist diese verzauberte magische Schlucht meiner Kindheit gewesen. Ich war tatsächlich irgendwann mal in einer Art Schluchtsituation, war sehr enttäuscht, denn die Schlucht fiel nicht kerzengerade ab, sondern hatte so einen Neigungswinkel von, weiß nicht, 45 Grad. Da war ich mit meinem Vater und Freunden in Italien am Monte Baldo in den Bergen wandern und da gab es einen schmalen Grat, den wir als Abkürzung genommen hatten, um zur Hütte zu gelangen und da musste man sich gut festhalten, denn das war wirklich extrem schmal und das war sehr steil, immer mit drei Punkten am Hang, wie mein Vater das gesagt hat, also wirklich langsam sich vortasten, weil das Geröll war noch dazu, also das konnte sehr schnell das gibt's ja nicht. Ist das eine Taube da vorne? Hier watschelt gerade ein Vogel auf mich zu. Und das sieht aus wie ein Raubvogel. Das kann ich schlecht erkennen. Der latscht hier die Straße entlang. Das ist aber kein Bussard. Nee, das ist eine Taube. Das ist kein Raubvogel. Naja. Und an diesem Hang haben wir uns damals entlang getastet und ich war als Kind, ganz ehrlich, sehr enttäuscht, dass es kein Steilhang in dem Sinne war, wie ich den vorher kannte, so 90 Grad abgefallen, sondern nur so ein Geröllhang. Aber ganz ehrlich, steil genug wäre er gewesen. Heute wird es mir reichen an Steilheit. So, was haben wir hier? Ich bin hier an der, Antonio Bossi Straße. Antonio Giuseppe Bossi, 1699, Porto Ceresio, Italien, 1764, Würzburg. Also geboren und gestorben, nehme ich mal an. Italienischer Stuckateur, der hier im Schloss den Stuck an der Schlosskirche wohl gemacht hat. Die Straßennamen sind hier häufig nach nach historisch aufgebaut. Also da hinten gibt es die Georg-Oeck-Straße, in der wir früher gewohnt haben. Die Georg Oeck ist ein Kunstschmied, der das schmiedeeiserne große Schlosstor hier im Schloss Werneck geschmiedet hat. Damals wusste ich das auch noch, heute musste ich erst nachschlagen. Und der Richtplatz geht hier in die Bodo-von-Ravensburg-Straße über. Vielleicht hieß die auch früher schon Bodo-von-Ravensburg-Straße. Meine Güte, ist hier ein Verkehr heute. Was ist denn da los? Bodo von Ravensburg, der Dritte, gestorben. Hör mal, was ist hier heute los, dass so viele Autos hier langfahren? Das ist eine der ruhigsten Flecken und Ecken von Werneck. Das gibt's doch gar nicht. Ja, sein Betrieb. Bodo von Ravensburg, der Dritte, gestorben. 1224 schenkte 1223 Teile seiner Burg Werneck in dem Deutsch-Ritterorden. Warte mal, das könnte dann 5, 5, 8, ja, das war wahrscheinlich dann besagte erste urkundliche Erwähnung von Werneck. Kommt das zurück? 800 Jahre? Peinlich. Ich war schlecht im Kopf rechnen. Und dieser Bodo von Ravensburg, das war ein, ja, Ritter, ich hatte da auch mal drüber gesprochen, der war eher Raubritter und Terrorist als Ritter. Der hat damals den Bischof entführt und gegen Lösegeld wieder freigelassen oder Lösegeld gefordert. Meine Güte, ein Verkehr. Eieiei. Was, ich gehe wieder zurück auf die, ich wollte eigentlich noch die Straße weitergehen, aber das ist mir zu anstrengend hier. Das ist ja ein Betrieb, da fühle ich mich gleich wieder wie in Köln, ist ja schrecklich. Nee. Bodo von Ravensburg, jetzt muss ich mal überlegen, was ich eigentlich wollte. Ach ja, die Straßennamen in Werneck, da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Das geht tatsächlich auch bis aufs Mittelalter zurück. Die Straßennamen waren ursprünglich aber einfache Ortsnamen, Ortsbezeichnungsnamen. Also die Fassbühler Straße oder die Arnsteiner Straße oder solche Straßen. Es gibt hier immer noch Straßennamen, die so tatsächlich von der Ortsbevölkerung genannt werden. Zeutz-Lebener Straße, die dann irgendwann umbenannt wurden. Weil halt sowas Julius-Echter-Weg oder Julius-Echter-Straße schöner klingt. Tatsächlich war es bis in die 60er so, dass das alte Hausnummernsystem noch angewandt wurde, das aus dem tatsächlich aus dem Mittelalter stammt. Werneck hatte ein Hausnummernsystem, das die Häuser nicht straßenweise nummeriert hat, so wie das heute der Fall ist, sondern hausweise, dass die ersten Häuser, die um das Schloss Werneck, das im Mittelalter noch eine Wasserburg war, die mehrfach abgebrannt ist und später durch dieses barocke Schloss ersetzt wurde, dass also die ersten Häuser, die da gebaut wurden, wurden nummeriert. Und es konnte also passieren, dass wenn zwischen zwei Häusern eine Lücke war, die dann erst Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte später gefüllt wurde, dass zwischen der Hausnummer 14 und 15 die Hausnummer 42 lag. Sowas in der Art. Das Haus, in dem meine anderen Großeltern gewohnt haben, das hatte, glaube ich, eine vierstellige Hausnummer. Nachdem das dann die neuen Hausnummern straßenweise benannt wurde, hatte es die Hausnummer 7. Daran hat sich mein Vater noch erinnert. Meine Mutter, die ja hier in dem Haus, in dem wir heute leben, aufgewachsen ist, dass die Hausnummer 1 trägt, meint, sie kann sich wirklich nicht erinnern, welche Hausnummer das war, dass die Straße früher Richtplatz hieß, bevor die umbenannt wurde. Das weiß sie noch aus ihrer Kindheit. Aber die Hausnummer, meint sie, wäre schon immer die 1 gewesen. Das stimmt jetzt nicht mit dem überein, was ich recherchiert habe, muss aber auch nicht zwingend falsch sein. Aber wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass auch unser Haus früher, obwohl hier bis in meine Kindheit tatsächlich nur zwei Häuser gestanden haben, in dieser Straße und heute drei. Heute gibt es die Nummer 1, 3 und 5 und in meiner frühen Kindheit gab es nur die Nummer 1 und 5. Man hat also die Lücke tatsächlich freigelassen und dass auch das früher eine vierstellige Hausnummer war. Ist spannend, oder? Ist spannend, ne? Ist nicht sehr wahrscheinlich. Tut mir leid. Ja, ihr habt jetzt die Schluchten von Unterfranken erlebt, die tiefen, mysteriösen Schluchten der Zeit und ich... Was wollte ich denn eigentlich mit dieser Schlucht noch so erzählen? Ach ja, Wege, die man als Kind zurücklegt, die haben manchmal so gewisse topografische Besonderheiten. Mir ist das neulich aufgefallen, als wir nach Mühlhausen fuhren, das ist einer der Nachbardörfer hier, in der damals ein Freund von meinem Vater gewohnt hat. Der hatte einen großen Bauernhof. Die Familie hat immer noch den Bauernhof, aber der Freund lebt schon lange nicht mehr. Und als Kinder waren wir da wahnsinnig oft auf diesem Hof. Wir haben das geliebt. Wir waren da gerne. Das war ein großer Bauernhof. Wir konnten viel rumrennen. Da gab es Tiere, da gab es Pferde und Hühner und viele Hunde und einen Esel, der auf den schönen Namen Rosinante Mutzohr gehört hat. Das war mein Lieblingstier, Rosinante Mutzohr. Und wenn wir nach Mühlhausen gefahren sind, gab es eine Stelle, die mir als Kind immer bedeutungsvoll erschienen ist. Aus Gründen, die ich nicht sagen kann. Ich meine, kam das Frühstück hoch, Entschuldigung. Also nur so rein virtuell, nicht wirklich. Und diese Stelle macht die Straße einen Bogen, wenn man von Werneck kommt, einen Bogen nach links. Auf der einen Seite, auf der rechten Seite liegt ein Hang, mit Gestrüpp und Büschen und Wiesen bewachsener Hang. Oberhalb des Hangs sind dann wahrscheinlich wieder Felder. Auf der linken Seite sind Felder und Wiesen. Und diese komische Mulde, die dadurch entsteht und dieser Bogen, den die Straße macht, den entlang fährt, der kam mir als Kind bedeutungsvoll vor. Wahrscheinlich, weil es einfach das letzte prägnante landschaftliche Kennzeichen war, das man durchfahren ist, bevor wir dann nach Mühlhausen kamen. In Mühlhausen gab es dann selber auch nochmal so bestimmte Stellen, an denen man vorbeigekommen ist, wie zum Beispiel die Kneipe, in der wir später als Teenager auch mal in der Disco waren oder als Kinder beim Kinderfasching, die heute ziemlich verlassen da liegt. Der Eingang ist total fast eingestürzt. Da habe ich neulich echt mit Erschrecken festgestellt. Das war eine Ruine. Aber dieser Bogen in der Landschaft, der hat irgendwas in mir ausgelöst. Und ich kann nicht sagen, warum. Das ist eine Kindheitserinnerung. Und mir ist eingefallen, dass ähnliche landschaftliche Merkmale, ähnliche Bögen in der Straße, ähnliche Landschaftsverläufe, wo die Straße einen Bogen macht, auf der einen Seite ein Hang hochgeht und auf der anderen Seite eine Ebene ist, eine flache Ebene, die entweder mit Wiesen, Weiden oder Feldern oder irgendwas bepflanzt ist. Ist ja hier sehr landschaftlich, sehr landwirtschaftlich und sehr hügelig. Also solche Stellen gibt es hier in der Gegend wirklich viele und aus irgendeinem Grund lösen die in mir ein Gefühl von, das ist hier was Besonderes, hier passiert gerade was aus. Also magische, mystische Orte, die man als Kinder, das sind wahrscheinlich Kindheitserinnerungen. Man hat sich, wenn man irgendwo lang gegangen ist, einen Weg, den man oft zurückgelegt hat, Geschichten ausgedacht. Da ist eben das Haus mit den Bremer Stadtmusikanten oder da ist die Schlucht oder was auch immer. Dieser Bogen der Straße bedeutet hat, das ist wirklich faszinierend. Manchmal kann man es wirklich sagen. Die Schlucht ist eine ganz einfache Sache. Solche Schluchten hatten wir dann überall in Werneck, aber das war die Urschlucht. Also dieses Spiel, eine Straße nur dann zu überqueren, wenn zum einen keine Autos kommen. Das mit den Drachen habe ich mir jetzt tatsächlich heute erst ausgedacht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das als Kinder gesehen haben. Wahrscheinlich waren es einfach fliegende Autos. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber Straßen haben wir nach Möglichkeit da dort überquert, wo solche Brücken zu finden waren. Solche Streifen im Teer, wo die Straße ausgebessert wurde. Und da sind wir rüber. Und wenn es da eine Lücke gab, und das gab es häufig mal, dann musste man drüber springen. Es gab hier einen Spielplatz unten an der Wern. Das ist der Bach, der hier durch Werneck durchläuft. Der Bach, an dem damals, also dem heute noch das Schloss liegt und damals eben auch die Wasserburg. Weil das tatsächlich, das war hier auch früher in der Steinzeit. Hier gehen wirklich Funde bis in die Steinzeit zurück. Hier sind Siedlungen gefunden worden. Hier ist tatsächlich ein archäologisches, hier ist ein archäologische Fundstätten, die bis in die Steinzeit zurückgehen. Und in dieser Zeit muss das Ganze hier ein großer Stausee gewesen sein. Tatsächlich müssen die ersten Siedler hier diese Ebene zwischen Werneck und Zeusleben, der Nachbargemeinde im Westen, aufgestaut haben. Und an diesem Rand, wo dann auch die Wern verlaufen ist, wie genau das war, kann ich auch nicht sagen, ist eben das Schloss Werneck. Und jetzt habe ich den Faden verloren, irgendwas. Naja, auf jeden Fall, genau an der Wern ist der Spielplatz mit von dem habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, in irgendeiner Dorfbegehung, der auch erst in den 70ern oder Anfang der 80er gebaut wurde und für uns natürlich der neue Spielplatz war. Das war ein toller Spielplatz mit, was weiß ich, allen möglichen, für heutige Verhältnisse ein wahrscheinlich langweiliger Spielplatz, wenn man sich so anschaut, wie fantasievoll heutzutage die Spielplätze gebaut sind. Da kann man nur neidisch sein, man möchte Kind sein und in diesen tollen, schrägen Kletterburgen, die alle so schön verwinkelt aussehen, herumklettern. Aber damals war es einfach toll. Das war ein Spielplatz, der hatte einen geteerten Weg, auf dem man Rad fahren konnte, immer im Kreis herum. Der hatte viele Spielhäuser, was schon toll waren, große Spielhäuser zum Klettern und Runterrutschen und alles Mögliche. Und der hatte etwas wirklich unglaublich Fantastisches, eine Hängebrücke. Heute findet man das auf Spielplätzen häufig und das sind meistens dann so kleinere Hängebrücken, Verbindungen irgendwo zwischen irgendeinem Kletterturm und irgendeinem anderen Turm in irgendeinem größeren Kletterbauwerk. Aber damals stand diese Hängebrücke einfach frei und in meiner Kindheit war die riesengroß und das war das tollste Spielzeug, auf dieser Hängebrücke herumzuhüpfen und zu schaukeln und zu laufen und zu rennen. Großartig. Ich bin tatsächlich vor Jahren mal wirklich über eine Hängebrücke gegangen. Wahrscheinlich bin ich da schon häufiger. Ich kann mich nur nicht so richtig dran erinnern. Aber einmal, als ich mit einem Freund in Norwegen und Schweden unterwegs war, und das müsste, also wir haben es in diesem Sommer, der sehr verregnet war, geschafft, bis ans Nordkap zu fahren, weil wir einfach sonst nicht viel mehr machen konnten, als Auto zu fahren. Campen war bei dem Wetter vollkommen unmöglich. Das müsste 91 oder 92 gewesen sein und sind einfach gefahren. Und dann waren wir irgendwann am Nordkap, immer im Auto übernachtet. Das war ein alter Benz, also man konnte da schon sehr bequem drin schlafen. Es war durchaus Platz und so. Und dann irgendwo auf dem Rückweg, als das Wetter wieder schön wurde, haben wir ein paar Mal Station gemacht, hatten dann aber auch nicht mehr so richtig Lust, jetzt nochmal groß zu campen oder die Rucksäcke zu packen und dann für eine Woche irgendwo in einen der Nationalparks zu wandern. Wir haben dann wirklich nur so Etappen gemacht. Und da gab es dann wieder eine Schlucht. Da gab es dann eine Schlucht mit einer Hängebrücke. Und das weiß ich noch. Ich bin über die Hängebrücke rüber. Wie war denn das? Also die Hängebrücke fand ich spannend. Die war nicht so wie in meiner Kindheit. Die war schmaler und wackeliger und wahrscheinlich mehr deswegen spannend und aufregend, weil es halt eine Hängebrücke war und ich auf einmal meine Kindheitserinnerungen wieder aufleben konnte. Der Freund ist durch den Bach durch. Der hat sich das vorgenommen, er will durch diesen Bach durch. Das war für ihn irgendwie eine Sache, durch diesen hüfthohen, ziemlich reißerischen, wilden Bach durchzuwaten. Der hatte auch zwei Paar Stiefel dabei, ich glaube, die hatte ich auch, weil man die einfach gebraucht hat. Und hatte dann die älteren Stiefel und die Klamotten, die man dann wechseln konnte oder die schon, die vielleicht nicht ganz so schmutzig waren wie die anderen, ich weiß es nicht mehr, und ist da durch diesen Bach durchgewartet. Es war eine große Sache damals. Warum, weiß ich nicht mehr. Ja, und das war die Hängebrücke. Und deswegen waren das wahrscheinlich Hängebrücken, was wir uns da vorgestellt haben, wenn wir darüber. Und wir mussten dann auch balancieren, vielleicht waren es auch Stege oder fliegende Steine, schwebende Brücken, schwebende Felsen, ganz schwer zu sagen. Aber es war eine der großen Fantasien meiner Kindheit, hier in Werneck die Straßen durch tiefe, bodenlose Schluchten zu ersetzen und sich eben selber auf die Weise beizubringen, auf den Gehsteig zu gehen. So, ich bin jetzt hier am Rand von Werneck, da hier an dieser brachliegenden Wiese, wo man eher aufpassen muss, nicht in Hundescheiße zu treten. Ha! Ich habe den nächsten Haufen um ungefähr 30 cm verfehlt. Hoffentlich die letzten Haufen auch. Mal eben zurückschauen. Naja, wer weiß. Und ich gehe jetzt wieder hier lang, die Straße entlang, der ehemalige Richtplatz war. Ich sage nicht, wie die Straße heute heißt. Ein bisschen Datenschutz muss hier auch sein. Und schau mal, ob ich ein bisschen im Garten helfen kann. Heute früh haben wir gegossen. Das mache ich ja in Köln mittlerweile auch. In unserem Hof bin ich der Gießkannenhalter und lasse meine Nachbarn tolle Pläne machen, was sie mit diesem Hof alles machen. Ich habe eher so das Gefühl, was meine Nachbarn da in dem Hof veranstalten, das sind nur zwei. Der eine aus dem aus nebenan und die Nachbarin direkt über mir. Und diese Hofbegrünung da im Zentrum von Köln, in diesem Hinterhof, an dem ich jetzt erdgeschossmäßig seit, warte mal, 26 Jahren wohne, der jetzt endlich begrünt und angepflanzt und bekübelt und was nicht alles wird. Ich glaube, das führt eher dazu, dass eher noch weniger Nachbarn Lust haben, sich in diesen Hof zu begeben. Obwohl da jetzt eine Bank unter der Eiche steht, die immer vollgeschissen ist. Und schon deswegen wird sich da wahrscheinlich keiner hinsetzen. Aber diese etwas verbissene Gärtnerei von der Gruppe, die sich da ursprünglich letzten Herbst mal in diesem Hof getroffen hat und ich mich da dazu gesellt habe, um mal Hallo zu sagen und freundlich darum zu bitten, dass man ein bisschen Privatsphäre und so und Rücksicht, die alle ganz nett waren und ich auch ganz nett war und deswegen ich ja auch heute tatsächlich Pflanzen gieße, weil die eigentlich alle ganz nett sind. Aber es hat schon sowas, so ein bisschen Verbissenes angenommen, das muss alles geplant werden und wir haben da Pläne zur Bewässerung und Pläne, was da wo angebaut werden kann und dann wachsen hier Bäume einfach, Ableger von der Eiche, das geht so nicht, die müssen da rausgerissen werden, die können da nicht einfach wachsen, dann haben wir lauter Bäume hier und dann einen Meter weiter einen neuen Baum anzupflanzen, naja, also. Und das sind wirklich nur noch zwei Leute übrig. Diese Gruppe, die ursprünglich mal viel größer war, wo auch die Tochter von einer der Mietparteien, die, wie alt wird die sein, 10, 12, 12 würde ich sie schätzen, die da sehr viel Begeisterung gezeigt hat. Gut, Teenager, bei denen hält so eine Begeisterung nicht lange an, das ist bekannt. Aber die sind da auch nicht mehr dabei und ich habe so ein bisschen das Gefühl, naja, wahrscheinlich sind sie etwas vergrault. Gott, kann ich auch nichts machen. Es gibt Schlimmeres, als dass da jetzt keine Teenager vor meinem Fenster oder Leute, die dann auf die Idee kommen, ach, da könnten wir hier mal grillen und so. Alles gut so, wie es ist. Bei uns im Garten, ja, sind wir heute mit dem Schlauch und der Gießkanne rumgegangen, mein Vater und ich. Und jetzt schauen wir mal, was heute so der Tag noch bringt. Endlich mal schönes Wetter, weil es heute aber schon am Nachmittag andere Sachen geplant sind, haben wir jetzt heute mal noch keine großen Ausflüge geplant. Was machen wir denn jetzt die nächsten Tage? Mal schauen, was die nächsten Tage so gemacht wird. Jetzt, wo endlich wieder Sommer wird, könnten wir ein paar nette kleine Ausflüge in die Gegend machen. Vielleicht irgendeins der Nachbarkäfer, der Dörfer besichtigen. Naja, das ist ja nicht so spektakulär. So, deswegen höre ich jetzt auch hier auf und wünsche euch was. Aus Werneck grüße ich euch und ja, grüße ich euch. So, gute Nacht.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.